Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt Sie Antje Eilrocken. Herzlich willkommen. In dieser Ausgabe von Kultur heute haben wir es mit einigen Rückkehrern zu tun. Den Schweizer Theaterregisseur Stefan Merki zieht es nach Stationen in Weimar und Bern wieder nach Brandenburg. Dieses Mal ans Staatstheater Cottbus. Keine zufällige Entscheidung, sicher hat sie etwas mit der politischen Entwicklung dort zu tun. Dem will er etwas entgegensetzen. Und das Bonner Theaterkollektiv Fringe Ensemble war gemeinsam mit einer Theatergruppe aus Burkina Faso zunächst dort und hat die Ergebnisse eines gemeinsamen Theaterprojekts nun in Bonn gezeigt. Die Op-Art aus den 50er und 60er Jahren feiert ein Comeback, gerade zu sehen in einer Wiener Ausstellung. Und auch Peter Konvitschny kehrt zurück, in seinem Fall nach Halle. Dort war er schon einmal von 1986 bis 1990 Hausregisseur am Landestheater. Die diesjährigen Händel-Festspiele in Halle haben gestern Abend mit der Premiere der Händel-Oper Julius Caesar in Ägypten Premiere. Konvitschny ist gerade also recht umtriebig. Schon Ende des Monats inszeniert er an der Dresdner Semperoper Meyerbeers Hugenotten. Für uns in Halle war Uwe Friedrich gestern Abend dabei. Herr Friedrich, Konvitschny gilt ja als einer der großen Vertreter des Regietheaters. Jetzt mal vorsichtig Fragen formuliert, was hat er denn aus der Cäsar-Stoffvorlage gemacht?
Er hat diese Geschichte von Julius Caesar und Kleopatra verlegt in die Gegenwart. Das ist jetzt wenig überraschend, das macht er ja ganz gerne. Er hat auch gemeinsam mit dem Dirigenten Michael Hofstetter in die musikalische Struktur eingegriffen. Normalerweise enden Barockopern ja immer mit so einem Schlussjubel. Die Hörner kommen in den Graben, damit bemerkt man nach 3,5 Stunden immer so ein leichtes Aufatmen im Publikum. Jetzt ist es dann doch mal vorbei. Das ist hier anders. Es kommt dieser Schlussjubel. Caesar besteigt ein Kriegsschiff und zieht neuen Siegen hoffentlich entgegen. Der Schlussjubel verebbt und Cornelia und Kleopatra bleiben auf der Bühne, singen ein sehr melancholisches, ein sehr trauriges Duett, das ihnen nur das Seufzen und Klagen übrig bleibt, weil sie einerseits Kleopatra, ihre große Liebe, nämlich Caesar, verloren hat und Cornelia, ihren Sohn Sextus, der nämlich von Caesar ja so weit drauf getrimmt wurde, dass er jetzt auch gerne in den Krieg ziehen möchte. Und dieser Sextus, das ist ein Kinderstatist oder eine Kindersprechrolle, auch das eine Veränderung. Eigentlich singt Sextus, aber hier singt der tote Pompeius immer wieder mahnend, dass doch die Aufgabe des Sohnes die Rache sei.
Hat das Sie denn überzeugt, diese Art der Aktualisierung?
Also diese Eingriffe finde ich schon sehr spannend und das kann man natürlich auch gerne machen, diese Veränderung. Damit betont Konvitschny, passend zum Motto der Händel-Festspiele, dass die Frauen eigentlich, die Frauenschicksale im Mittelpunkt stehen und dass Händel sehr starke Frauen entwickelt. Dann gibt es auch einen Teil der Modernisierung, mit dem ich etwas weniger glücklich bin, weil es so ein modernes, schrägstrich muslimisch geprägtes Ägypten ist. Das sind in diesem Stück die Intriganten, die Bösen. Und da kommt eine Kolonialmacht, die verhandelt. Also Julius Caesar sitzt dann mit Ptolemäus am Tisch und singt seine Bravour-Arie Tacito. An dieser Stelle, wo die Musik scheinbar abbricht, man zuckt so ein bisschen zusammen, da ist also der Vorkoster ums Leben gekommen bei diesem Essen. Es gibt Mordanschläge auf die Politiker. Das sind so, ja, Gimmicks will ich gar nicht sagen. Das sind Handwerkstücke des Musiktheaters, die Peter Konvitschny da sehr, sehr handwerklich geschickt einsetzt.
Ja, einiges los, hat man gehört. Der Musikausschnitt, den Sie uns gerade präsentiert haben, kommt ja aus einer der berühmten Caesar-Arien. Aber die war ja ursprünglich Kastraten zugedacht. Das hier klang eher nach einem Bariton, oder? Warum ein Bariton?
Richtig, das war Grigor Perosch. Es ist hier also etwas retromäßig, könnte man sagen. Auch das auf Deutsch gesungen wird. Das ist eine gar nicht schlechte Übersetzung, ganz singbar. Und man hat, wie das früher üblich war, bei den Händel-Festspielen spielen, den Helden Julius Caesar mit einem Bariton besetzt. Damals dachte man, dass man dem Publikum eine hohe Stimme nicht zumuten kann als Held. Das kommt aus so einer Stimmästhetik des 19. Jahrhunderts. Jetzt hat man das wieder gemacht und damit bin ich in der Tat nicht besonders glücklich, weil das die Musik doch sehr verändert. Auch Ptolemäus ist dann, das war Thomas Villa, ist dann auch ein Bariton. Und auch da können wir einen kleinen Ausschnitt mal hören. Da hört man doch auch schön, dass die so ihre liebe Not mit den Koloraturen haben. Countertenöre sind da inzwischen viel, viel besser drauf trainiert, diese Koloraturen richtig gut zu singen. Vanessa Waldhardt als Kleopatra, auch in der Höhe für meinen Geschmack ein bisschen dünn. Svetlana Slivia als Cornelia, die sind in den melancholischen Phasen deutlich besser. Und Michael Hofstetter betont allerdings, der Dirigent, auch die melancholischen Phasen dieser Musik. Es war dann dadurch letzten Endes doch ein relativ langer Abend, wo das Publikum dann doch zum Schluss erleichtert war, nach Hause zu dürfen.
Also gut durchgehalten. Peter Konvitschny eröffnete die Händel-Festspiele in Halle mit Händels Julius Caesar und darüber sprach ich mit Uwe Friedrich. Vielen Dank. Gold und Korn spielten nicht nur bei der Eroberung Ägyptens durch Caesar eine Rolle. Bis heute wird das Edelmetall in vielen afrikanischen Ländern abgebaut, auch in Burkina Faso. Dort wird es unter unmenschlichen Bedingungen unkontrolliert aus der Erde geholt. Die perversen Zusammenhänge von Goldrausch und Goldabbau hat das Bonner Fringe Ensemble gemeinsam mit einer Theatergruppe aus Burkina Faso in einer Kooperation ausgelotet. Premiere war in Burkina Faso. Nun wurde gestern die Deutschlandtour gestartet und Dorothea Markus war dabei.
Gold. Für die einen ein Statussymbol, für die anderen Katastrophe. In Burkina Faso, einem der ärmsten Länder Afrikas, zerstört der wilde Abbau des einzigen Bodenschatzes Agrarflächen, Trinkwasser, die Gesellschaft. Kinderarbeit, Prostitution, Drogensucht sind die Folge. Um ein Stück darüber zu machen, ist Regisseur Frank Heul in das westafrikanische Land gereist und hat burkinische Partner gesucht. Gefunden hat er das Kulturzentrum Gambidi und vier Darsteller der Kompanie Consonne et Voiselle. In Bonn stehen sie nun mit den drei Fringe-Schauspielern auf der Werkstattbühne. Jeder spielt in seiner Sprache, jeder übersetzt auch mal. Aber erstmal tanzen sie gemeinsam das zynische Glücksversprechen des Goldes nach, das alle vereint, an unterschiedlichen Enden der Skala.
Cette fois la main ne me tombera pas des cieux. Elle se trouve au fond d'un trou. On n'attend pas la fin du mois. Quand on casse des cailloux, nous sommes des fonctionnaires de Dieu.
Wir warten nicht bis zum Monatsende. Wir sind Lohnempfänger von Gott. Wir setzen unser Leben bei einem Glücksspiel ein.
Dass Gold verheerende Auswirkungen auf das eigene Land hat, war den burkinischen Schauspielern durchaus bewusst. Nicht aber, in welchem Maße der Westen davon profitiert, erzählen sie anschließend.
Aber nur eine Tonne wird regulär versteuert und 7 Tonnen verlassen Burkina auf dem Schwarzmarkt und gelangen nach Togo und von da mit der Air France in die Schweiz, weil nämlich die Schweiz in Togo kaum Steuern bezahlen muss. Mais c'est incroyable.
Et figure-toi, selon la même source, ça veut dire que chaque année, la Suisse économise 20 millions de francs suisses.
20 Millionen Franken zieht die reiche Schweiz dem bitterarmen Land so an Steuergeldern ab. Was tun, fragen die Darsteller ins Publikum. Und natürlich bleiben jene Zuschauer, die kurz zuvor dem burkinischen Darsteller Tony Ouedraogo noch hilfreich einen Schal gereicht haben, hilflos ohne Antwort. Und so schockierend die Tatsachen auch sind, so naiv und pädagogisch kommt die Vorführung der eigenen Machtlosigkeit im Stück auch zunächst herüber. Echte Aktivisten hätten da wohl andere Antworten, um die perversen Warenströme der westlichen Konzerne zu stören. Stärker wird der Abend, wenn er sich in virtuos verfremdetes Dokumentartheater verwandelt. Alleine konnte das Fringe-Ensemble nicht an die Minen kommen. Eine burkinische Produzentin vermittelte die Interviewpartnerinnen. In berührenden Gesprächen kamen Themen zutage, die in der burkinischen Gesellschaft als absolutes Tabu gelten.
Ich wurde 2-mal beschnitten, weil die erste Beschneidung nicht gut verheilt ist und man gesagt hat, die Klitoris sei nachgewachsen.
Beim zweiten Mal machte man es mit einem Messer, das man über einer Flamme erhitzt hatte, um einige Teile zu verbrennen, damit sie nicht wiederkommen.
Kopfturbane aus Plastik stülpen sich Philine Bührer und Laila Nielsen über die Köpfe und bemalen sich mit nasser Erde, wenn sie das Interview mit einer der Prostituierten nachsprechen, die vor dem Ehemann in die Minen geflohen ist. Der einzige Ort für weibliche Freiheit zum Preis der Selbstaufgabe. Nach und nach wird das Videobild der weißen Schauspielerinnen von der Strichzeichnung einer schwarzen Frau überdeckt, vom Bühnenrand auf Overhead-Projektor gemalt. Eine Verfremdung, in der zugleich aufscheint, wie ungleich und zufällig die Geburtslotterie verteilt. Dass auf offener Bühne die Praxis der Beschneidung angesprochen wurde, führte bei der Uraufführung in Burkina Faso, wo rund 2/3 aller Frauen noch beschnitten sind, übrigens zu Unruhe. Viele verließen den Saal. Grandios gespielt und sehr nachvollziehbar ist auch, wenn Schauspieler Lazare Kabore in die Haut eines Bauern schlüpft, dessen Lebensunterhalt von der lebensgefährlichen Fronarbeit seines 16-jährigen Sohnes in den ungesicherten Minenlöchern gesichert wird. Irgendwie schön und auch lehrreich also, wieder Europäer und Afrikaner gemeinsam wütend tanzend und gleichberechtigt übersetzend aus zwei Perspektiven vom schmutzigen und magnetischen Gold erzählen. Am Ende hätte man sich dennoch einen stärkeren poetischen und philosophischen Rahmen gewünscht und radikalere Lösungsansätze, als erfolglos einen Anruf beim Präsidenten Burkina Fasos zu simulieren.
Ein Beitrag von Dorothea Markus. Die Produktion Gold, glänzender Dreck ist bis Ende des Monats noch in Bochum, Berlin und Leipzig zu sehen. Und nun nach Cottbus. Kein Pflaster für ängstliche Gemüter. Die AfD fuhr sowohl bei den Kommunal- als auch bei den Europawahlen einen eindeutigen Wahlsieg ein. Mit 22,3% ist die Partei stärkste Kraft in der neuen Stadtverordnetenversammlung geworden. Damit scheinen die Negativschlagzeilen um die Stadt nicht zu enden. Auf politischer Ebene waren es zuvor mutmaßliche messerstechende Syrer und die Aufmärsche der Heimatschutzfront, in die Cottbus hineingeraten war. Hinzu kommt ein politisch verordneter Strukturwandel infolge des Kohleausstiegs. Lange versuchte die Cottbuser Kulturszene, dem schlechten Image etwas entgegenzusetzen. Vor allem das Staatstheater zeigte sich als weltoffen und multikulturell. Doch dann wurde der damalige Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ mit schweren Mobbingvorwürfen konfrontiert. Er musste daraufhin gehen. Kurz danach war auch Intendant Martin Schüler zurückgetreten und dem Vorsitzenden der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus Frankfurt wurde auch noch gekündigt. Und Stefan Merki soll nun alles richten. 1955 in Bern geboren, mit Stationen in Potsdam, Weimar und Bern. Und auch Cottbus kennt er schon aus früheren Begegnungen. Und ich habe ihn gefragt, ob es als Theatermann im Moment besonders reizvoll ist, an einem ostdeutschen Haus zu arbeiten.
Ja, das finde ich schon. Eben wegen dieser Dringlichkeit und dieser gesellschaftlichen Notwendigkeit, das spürt man sofort. Auch jetzt die paar Vorstellungen, die ich gesehen habe oder miterlebt habe, das Publikum ist da einfach viel wacher und empfindet dieses Theater viel mehr als lebensnotwendige Nützlichkeit, wenn man das so bezeichnen kann.
Das heißt, Sie blicken durchaus positiv Ihrer Zeit entgegen. Sie könnten ja auch sagen, dass Sie da vielleicht einige Baustellen haben. Einmal sicherlich mit der AfD, die ja dort, wo sie in Landtagen sitzt, gerne öffentliche Kulturförderungen in Frage stellt. Dann scheint die Bevölkerung in Cottbus durch den anstehenden Strukturwandel ja doch verunsichert. Und intern haben Sie es ja auch mit einem Scherbenhaufen zu tun. Ist das nicht sehr viel auf einmal?
Das kann man so sehen, aber mich hat es immer an Orte gezogen, wo es etwas zu tun gibt. Entscheidend ist, dass man an dem Theater was will. Ich finde, da ist eine hochmotivierte Belegschaft, da ist ein begeisterungsfähiges Publikum, da ist eines der schönsten Theatergebäude überhaupt. Die sozialpolitischen oder überhaupt politischen Probleme, die Sie ansprechen, da macht es ja keinen Sinn, dass man davor wegrennt, sondern es macht Sinn, dass man sich dem stellt. Es macht eben Sinn, dort Theater zu machen.
Man kann sicherlich sagen, dass Ihre Vorgänger einiges falsch gemacht haben, was das Miteinander anbetraf. Da war von einer Schweigekultur die Rede. Aber immerhin stammten 342 Mitarbeiter aus dem Staatstheater Cottbus aus 21 Nationen. Und im Foyer der Kammerbühne gab es einen Leseklub für Geflüchtete. Hat das schon etwas bewirkt? Oder anders gefragt, kann Theater eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft verändern?
Theater ist keine politische Institution, sondern eben ein Theater. Oder es kann zumindest ein vorbildhafter politischer Raum sein. Ein Marktplatz, ein Experimentierfeld des Lebens, wo mit Mitteln des Theaters, also spielerisch, im als Ob-Modus untersucht wird, wie wir miteinander leben wollen. Nun kann Kunst zum Beispiel nicht den wegfallenden Kohleabbau ersetzen. Aber was die Identität und die Attraktivität, den Aufbruchsgedanken, die Vielfalt und die Weltoffenheit betrifft, kann sie Entscheidendes für ein soziales Klima tun. Ich bin ja erst seit heute offiziell im Amt. Offiziell heißt im Vorbereitungsmodus. Also ich starte ja erst im September nächsten Jahres. Aber gestern war die erste Vollversammlung und ich spüre da sehr viel positive Energie und Lust, diesen Aufbruch fortzuführen.
Kann Kultur denn dieser politischen Situation der Erstarkung der AfD im Osten konkret etwas entgegensetzen?
Wir wollen ja untersuchen, wie kommt es, dass so viele Leute die AfD wählen. Und gerade wenn man 20 Jahre nach der Wende im Osten war, dann hat man ja erlebt, den wirtschaftlichen Niedergang und damit eben auch den Niedergang der sogenannten sozialen Institutionen wie Bibliotheken, wie Schulen, wie auch Krankenhäuser, übrigens auch Kirchen und den Wegzug der vor allem jungen kreativen Köpfe, vor allem der Alpha-Mädchen und die Zeit online, weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die haben ja Anfang Mai eine ganz interessante Studie veröffentlicht, wo eben ein direkter Zusammenhang erkennbar ist, da wo die AfD am stärksten ist, ist oft auch dieser Wegzug dieser jungen kreativen Köpfe am stärksten gewesen. Und diesen Trend eben aufzuhalten, das wäre das Ziel, ist ja jetzt, passiert ja jetzt auch schon, es kehren ja viele zurück, es wachsen ja auch neue nach, auch wenn die Geburtenzahlen sehr, sehr schwach waren, auch aufgrund dieses Strukturwandels. Aber auch dieser Trend ist langsam gestoppt und jetzt gilt es eben auch mit Mitteln der Kulturinstitutionen, aber vor allem mit Bildung, diese Leute wieder am sozialen Leben so teilhaben zu lassen, dass sie sich gemeint fühlen und dass sie sich gewertschätzt fühlen. Weil vor allem fehlende Wertschätzung ist, glaube ich, eine der Hauptursachen der Resignation und der Frustration, die eben viele Leute auch zur AfD hin treibt. Und die glauben da, dass das die Partei ist, die sie am meisten erhört.
Ist es das, was Sie vielleicht auch der AfD entgegensetzen wollen? Also im Programm der AfD zur Landtagswahl in Sachsen wird ja zum Beispiel gefordert, dass, Zitat, Kultur kein Tummelplatz für soziokulturelle Klientelpolitik sein darf. Und weiter heißt es da an der Stelle, wir wenden uns gegen ein einseitig politisch orientiertes erzieherisches Musik- und Sprechtheater, wie es derzeit auf sächsischen Bühnen praktiziert wird. Ähnliche Sätze gibt es vermutlich ja auch von der AfD in Brandenburg. Richtet sich Ihr Versuch eines gemeinsamen Miteinanders auch dagegen, den kulturellen Graben noch tiefer werden zu lassen? Könnte es sonst zu einer wirklichen gesellschaftlichen Spaltung kommen?
Also ich meine, man muss sich über solche Sätze eben mit der AfD unterhalten. Es hat ja keinen Sinn hier die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Also ich meine, Theater muss für alle anschlussfähig sein. Und auch wenn ich politisch anderer Meinung bin, ist es meine Pflicht, alle am Theater teilhaben zu lassen. Zunächst mal, ne? Aber wir sind eine offene Gesellschaft, die ist anfällig. Trotzdem dürfen wir nicht mit denselben Mitteln der Ausgrenzung, die wir kritisieren, glauben, die offene Gesellschaft verteidigen zu können. Wir müssen überzeugen mit Argumenten, mit Angeboten. Aber Theater ist eben kein Instrument der Politik, auch nicht, natürlich auch nicht der AfD und darf sich eben nicht vereinnahmen lassen. Predigen wollen wir sowieso nicht von der Bühne. Wir stellen Fragen. Wir suchen aber keine Antworten auf komplexe Themen.
Knüpfen Sie da ganz bewusst an diese Zeit von Christoph Schroth an? Glauben Sie, dass man diese Zeit jetzt weiterführen kann?
Sie sprechen von den Zonenrandermutigungen, wie er sie nannte. Ja, das würde ich gerne. Ich meine, also jede Zeit hat ihre Mittel und Christoph Schroth hat vor der Wende anders Theater gemacht als nach der Wende und inzwischen sind auch wieder 20 Jahre vergangen. Aber das ist dieses Theater, was er da versucht hat oder auch praktiziert hat, ist schon ein Vorbild für mich und da würde ich gerne anknüpfen, ja.
Haben Sie schon Vorstellungen davon, welche Stücke zu sehen sein werden?
Nein, natürlich nicht. Also der Erstellen eines Spielplanes ist eine Teamarbeit. Wie gesagt, ich habe gestern begonnen und da müssen wir uns jetzt erst zusammenfinden. Es sind, wie gesagt, hervorragende Leute da im Haus. Man muss erst intern die Kommunikation fördern, bevor man dann nach außen tritt. Aber Theater ist Kommunikation, nach innen wie nach außen.
Und was machen Sie, wenn Ihr Konzept in Cottbus scheitert? Gehen Sie dann?
Nein, natürlich nicht. Ein Konzept scheitern, das ist ja ein tagtäglicher Prozess. Theater ist immer im Prozess und man reagiert und interagiert und korrigiert natürlich. Das ist, Theater sind eben keine Eventbuden, sondern sie sind Mittel- und Langstreckenläufer. Und das Großartige am deutschen Repertoiresystem, erst recht am Viersparten-Haus, wie es in Cottbus ist es ja, dass man gemeinsam einen Weg gehen kann und sich gemeinsam austauscht und reagiert auf das, was dann hoffentlich auch aus der Stadt und von der Stadt zurückkommt.
Stefan Merki. Abschottung und Abgrenzung könne niemals ein konstruktiver Weg sein, um aus dem Gefühl fehlender Wertschätzung herauszufinden. Mit ihm sprach ich über seine künftige Intendanz am Theater Cottbus und über die gesellschaftliche Notwendigkeit von Theater. Als wenig politisch, gar als oberflächlich, hat man lange Zeit die Op-Art betrachtet. Dabei war es ihr erklärtes Ziel, das Bewusstsein für die Ambivalenz von Sinn und Erscheinung zu schärfen und die Wirklichkeit zu hinterfragen, auch zu spiegeln. Unter dem Titel Vertigo präsentiert das MUMOK in Wien nun alte Tafelbilder, Radierungen und Reliefs neben Bildern, Videos und installativen Arbeiten von heute. Eine Geschichte des Schwindels von 1520 bis 1970 will man präsentieren. Julian Ignatowitsch ließ sich mitreißen.
Sie vibrieren, pulsieren, wölben sich nach außen in den Raum, um dann gleich wieder in sich zusammenzufallen. Punkte, Linien, Wellen, konzentrische Kreise in Schwarz und Weiß oder knalligem Rot, Grün und Blau. Diese Bilder sind scheinbar immer in Bewegung. Das menschliche Auge kann sie schlichtweg nicht fassen. Der Betrachter kann sie nicht kontrollieren.
Es strengt wahnsinnig an. Sie sind gefordert, dieses Bild packt sie nicht nur mit den Sinnen, sondern es packt sie mit dem gesamten Körper. Daher auch dieses körperliche Phänomen des Schwindels.
Kuratorin Eva Badura-Triska steht vor einem von mehreren Bildern des französischen Künstlers François Morellet, der mit Rastern experimentierte.
Ein ganz typisches Motiv der Moderne, der abstrakte Raster. Und die Op-Art bringt den eben aus dem Lot. Ja? Also Morellet legt zum Beispiel 4 Raster übereinander in ganz regelmäßigen Winkeln. Man würde glauben, es könnte total harmonisch sein, würde er nicht die Raster leicht verzogen übereinander legen. Und diese leichte, minimale Unwucht bewirkt, dass das Bild nicht mehr zu kontrollieren ist. Nach dem Prinzip funktionieren eigentlich alle Werke der Op-Art.
Vertigo, Schwindel also, heißt die Ausstellung, benannt nach Hitchcocks Film von 1958, in dem der Protagonist unter Höhenangst leidet und nach den Glauben an seine Wahrnehmung verliert. Klar ist, wer über diese Kunstrichtung spricht, muss über die körperlichen und psychischen besser Einwirkungen reden und kann nicht alleine auf einer intellektuellen Betrachtungsebene verharren.
Und bei der Op-Art ist natürlich die philosophische Konsequenz, dass wir unseren Sinnen nicht trauen können, dass wir sehr schnell von unseren Sinnen getäuscht werden können.
Die Ausstellung zeigt, wie solche Sinnestäuschungen in der Kunst bereits seit dem 16. Jahrhundert vorkommen. Eine Anamorphose von 1550, der Künstler unbekannt, rückt je nach Standpunkt des Betrachters, Christus am Ölberg, die Apostel Petrus und Paulus oder das Schweißtuch der Veronika in den Fokus. Ein Riefelbild aus dem 17. Jahrhundert zeigt durch den einfachen Trick der dreidimensionalen, dreieckigen Bildfläche abwechselnd das Porträt von Jesus und Maria. Und Schriften und Zeichnungen des Künstlers Piero della Francesca oder Jean-François Nisseron beschäftigen sich mit der Linearperspektive und damit, wie diese durch Umkehrung oder Projektion auf konvexe und konkave Oberflächen ganz einfach aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Als frühen Meister und Vorreiter der optischen Täuschung zeigt die Ausstellung Giovanni Battista Piranesi, dessen Radierung, der gotische Bogen, prototypisch für eine quasi modernistisch anmutende Labyrintharchitektur steht. Die Ausstellung schlägt mit diesen historischen Arbeiten die Brücke zur modernen Kunst, zu Victor Vasarelis verschlungenen Zebras und psychedelisch leuchtenden Tigern aus den 1930er Jahren, zu Bridget Rileys minimalistisch anmutenden Illusionen, Climax oder Blaze 1962 und 63 und dann auch zu neueren Installationen und Videoarbeiten. Sie leitet daraus eine nachvollziehbare kunstgeschichtliche Analogie ab.
Die Oppert ist der Manierismus der konkreten Kunst. Also was sozusagen in der konkreten Kunst, zum Beispiel bei einem Mondrian, auf Ausgewogenheit, Harmonie, der Mondrian spricht von einem System der Gleichgewichtsbeziehungen. Da ist auf der gleichen Ebene wie der Raphael mit einer Madonna im Grünen. Da ist alles ausgewogen, alles im Gleichgewicht, alles ruht harmonisch. 30 Jahre später kommt Parmigianino und dreht die Madonna und alles dreht sich und das Kind klappt, man fliegt der Mutter schon runter und das ist alles beunruhigend und agitierend. Ja? Also es ist genau das Gleiche, der Wandel von der Klassik zur Antiklassik.
Neben dieser intellektuellen Einordnung findet sich, gerade im zweiten Stock der Schau, zudem reichlich interaktives Anschauungsmaterial. Das Publikum erhält Eintritt in ein illusorisches Kuriositätenkabinett. Julio Leparc schafft träumerische Lichtspiele, Nicolas Schöffer den dazugehörigen Wunderapparat mit Spiegeln und Metallstangen. Bei Jesus Rafael Soto's Metal Vibrations kommt eine haptische Erfahrung dazu, bei James Whitneys kaleidoskopischen Bildern noch tranceartiger Sound. All das macht großen Spaß und ist frei von Hierarchien.
Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Vertigo, Op Art und eine Geschichte des Schwindels, noch bis Ende Oktober in Wien zu sehen. Und Michael Köhler hat heute die aktuellen Kulturmeldungen zusammengestellt und da geht's zur Sache, oder?
Ja, wir fangen aber erstmal an mit einem Blick auf die Bauhauskeramik, denn im Zuge des Bauhausjubiläums lernen Kunstfreunde ja viele Künstlernamen und auch Orte kennen jenseits von Weimar und Dessau. Originalkeramikwerke aus dem Bauhaus sind nämlich seit heute in Dornburg an der Saale zu sehen. Unweit der Dornburger Schlösser in Thüringen können Besucher die ehemalige Keramikwerkstatt des Bauhauses besichtigen und die bestand zwischen 1920 und 1925. Walter Gropius hatte das staatliche Bauhaus in Weimar 1919 vor 100 Jahren als Schule für Design und Architektur gegründet. Um 1923 zeichnete sich dann ein Sprung in der Technologie an, von der Töpferscheibe zur Gusskeramik. Und das munterte Gropius und die Keramiker, Vorlagen für serielle Industrieproduktion zu schaffen, also für Geschirr etwa. Die Räume in Dornburg wurden ab 1925 in eine Ausbildungswerkstatt umfunktioniert und danach als Töpferei genutzt. Das Biopic Rocket Man gibt es in Russland nicht in voller, ungekürzter Länge zu sehen. Russische Journalisten berichten nach einer Vorpremiere gestern, dass die russische Version des Films über Elton John zensiert wurde. Alle Szenen mit Küssen, Sex und Oralsex zwischen Männern wurden herausgeschnitten, das schrieb der Filmkritiker Anton Dolin auf Facebook. Auch Kollegen bemerkten, dass Szenen, in denen Drogen vorkommen, der Zensur zum Opfer fielen. Elton John reagierte empört auf die Überarbeitung. Der Schritt des russischen Vertreibers sei, Zitat, ein trauriger Spiegel der gespaltenen Welt, in der wir weiterhin leben und der grausamen Weise, mit der sie die Liebe zwischen zwei Menschen noch immer nicht akzeptiert. Das schrieb der Brite im Kurzbotschaftendienst Twitter. Vor der Nordküste Israels haben Unterwasserarchäologen eine vermutlich von den hellenistischen Seleukiden errichtete Befestigung entdeckt. Die Anlage vor Tel Dor, das ist etwa 30 Kilometer südlich der nordisraelischen Hafenstadt Haifa, liegt 20 Meter vom Ufer entfernt, war ungefähr 20 mal 40 Meter groß, mindestens zwei Stockwerke hoch und stand zu seiner Bauzeit etwa einen Meter unter Wasser. Das schreibt die israelische Zeitung Haaretz. Es könnte sich um eine Befestigungsanlage eines Seleukidenkönigs um 140 v. Chr. Gehandelt haben, meinen die Archäologen.
Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten halten Sie die Informationen am Abend dann auf dem Laufenden und unter anderem berichten Sie über das Massaker in Virginia mit 13 Toten. Für Kultur heute verabschiedet sich hier Antje Allroggen. Einen schönen Abend noch.